Jo, 8:30. Moin moin allerseits. Gibt's Fragen? Okay, von mir die Frage. Hat jeder ein Zettelchen? Das sind drei Stapel. Jo, alle anderen mögen sich gebeten fühlen, Feedback dann auch abzugeben. Ich habe zwar inzwischen 12 Zettel, glaube ich, verteilt, aber zwei Rückmeldungen. Der Rest hat noch diese Woche Zeit. Jo, okay, was machen wir heute? Heute machen wir den Rest von der die Aufgabe kennt ihr für die Leute, die 7,5 ECTS haben wollen. Segmentierung und Exceptions in ihre virtuelle Maschine einbauen. Und ja, gut, das, was jetzt hier steht, ist das, was man dafür wissen muss. Teil davon haben wir am Freitag gemacht, jetzt noch der Rest. Ihr habt gesehen, GDT-Einträge, 8 Byte jeweils und irgendwie so zusammengefrickelt die Info, die man halt braucht, um ein Segment zu beschreiben. Jo, wie wird das Ganze jetzt initialisiert? Ja, initialisiert wird es in dem Sinne, dass man sagt, der Prozessor, also egal AMD, Cyrix, Intel, wie auch immer, sie starten alle im Real-Mode, also sprich Segmentierung so halb eingeschaltet, ne? Also nur mit halber Funktionalität. Warum im Real-Mode? Kompatibilität, ne? Damit dann auch das alte MS-DOS damals noch funktioniert hat. Ja, wenn Real Mode, dann habt ihr gesehen, dann wird einfach das Segment, was ich eingestellt habe, als Bit 19 bis 4 zur Adresse dazu addiert. Ihr kennt das, nichts Aufregendes. Ja, und wie wird es dann benutzt? Ja, also alle Segmente sind so eingestellt, dass sie Basis 0 und Limit 64K haben. Das ist einfach. Eine Ausnahme, logisch, Ausnahmen gibt es immer. Das ist das Codesegment und das Codesegment liegt bei Adresse FFFF0000, auch Limit 64K. Wo kommt das jetzt her? Ja, ursprünglich war es mal die Basis F000, da war es halt nur ein 20-Bit-Rechner. So, und jetzt, nachdem man gesagt hat, ja, das BIOS mit seinen 128 Kilobyte, was an der Stelle damals lag, ist ein bisschen klein geraten, da braucht man ein bisschen mehr Platz. Deshalb hat man es jetzt am Ende des Speichers verbannt, ans Ende der 32-Bit. Ja, und dementsprechend ist die Basis dann entsprechend größer geworden. Wie ist das bei 64-Bit? Genau. Ne? Er startet im Real-Mode, aber an einer Adresse, die man im Real-Mode eigentlich gar nicht erreichen kann. Ne? Also wenn ihr die Basis habt, ist gut, dann läuft er mit der Basis. Wenn ihr allerdings da hinspringen wollt im Real-Mode, schafft er das nicht. Ne? Weil da kann man bloß Adresse 19 bis 4 dazu Adressen addieren, also da kommt er maximal bis dahin. Also einmal von da weggesprungen, nie wieder dahin, jedenfalls nicht im Real-Mode.
Dass man die Segmente im Protected-Mode lädt und dann zurück in den Real-Mode wechselt, weil die Segmentregister ihre Werte behalten.
Genau, das kommt gleich.
Kann man mit beliebigen Konfigurationen was machen.
Ja. Jo, okay, also das ist so, dass wie der Zustand der CPU beim Booten oder beim Anschalten des Rechners aussieht. Jo, wie kommen wir dann eine Etage weiter, also sprich in den Protected Mode? Ja, Protected Mode heißt normaler, also das eigentliche in den Protected Mode schalten ist trivial, einfach nur im Kontrollregister 0 ein Bit anknipsen und dann ist man im Protected Mode. Das ändert aber natürlich, habt ihr letzte Woche gesehen, an dem Inhalt der Schattenregister von dem Segmentierungsteil gar nichts. Da stehen nach wie vor die Werte drin, die man vorher reingeladen hat. Und wenn das 16-Bit-Segmente waren, 64K-Segmente, dann stehen die halt da immer noch drin. Dementsprechend erst einmal die Global Descriptor-Tabelle laden, also nicht die Tabelle als Ganzes, aber den Pointer auf die Tabelle laden, dann in den Protected Mode schalten und dann alle Segmentregister initialisieren im Sinne von, ja, ich lade da jetzt Werte rein, soll heißen, er holt sich aus der GDT dann Einträge und schreibt die in diese Schattenregister rein. Und erst dann ist man eigentlich im wirklichen, zum Beispiel 32-Bit-Modus, vorher ist und bleibt man im 16-Bit-Modus. Ja, vorher Interrupt aus, hinterher, wenn man es braucht, Interrupt wieder an. Warum nicht zwischenzeitlich Interrupts haben wollen?
Irgendeine Form von inkonsistenten Speicher zwischendurch. Also die konsistente Speicher haben wir halt erst wieder in dem Moment danach.
So. Ja, also ihr habt gesehen, in den Interrupt-Descriptor-Tabellen, da steht immer Code, Segment und Infraction Pointer drin. Also sprich, wenn ein Interrupt kommt, schaltet er auf ein anderes Code-Segment um und springt da irgendwo rein. Ja, aber da sind natürlich die anderen Segmentregister noch nicht initialisiert, gegebenenfalls. Dann habt ihr so ein, ja, zwar ein Code-Segment im Protected-Mode, aber Daten, Stack und so ist alles noch im Real-Mode, 16-Bit-Mode. Und das kann funktionieren, aber da muss man natürlich völlig dann aufpassen, dass man dann nicht die falschen falschen Segmente benutzt. Jo. Gut, aber also das zeigt dann auch so ein bisschen mit diesem Unreal-Mode, ja, so lang, also man kann hier mit diesem Protected-Mode, das Bit kann man ein- und ausknipsen, im Prinzip beliebig, das ändert aber überhaupt nichts dran, was jetzt in den Segmentenregistern drin steht. Da steht danach, davor, das gleiche drin wie sonst. Jo. Einen Punkt haben wir schon. Zweiter Punkt, Frage, wie kann man das Code-Segment-Register initialisieren? Normalerweise sage ich irgendwie Move 13 nach Datensegment. Dann lädt er halt das 13. Segment ins Datensegment. Fertig. Move 25 nach Codesegment ist eine doofe Idee. Befehl gibt es nicht, aber selbst wenn es ihn gäbe, wäre eine doofe Idee. Genau. Das ist der einzige Grund, warum im Linux-Kern ein Fahrjump drin ist. Ich muss einmal ganz am Anfang in mein Code-Segment was Sinniges reinladen. Ja, nur das Code-Segment umladen macht keinen Sinn. Wenn ihr die Basis verschiebt, dann habt ihr ja sozusagen automatisch auch einen Sprung, wenn der Offset praktisch der gleiche bleibt. Das funktioniert nicht. Also müsst ihr sowohl Basis vom Code-Segment ändern, als auch Instruction Point gleichzeitig ändern. Und das geht dann eben mit so einem Fahrjump. Gegebenenfalls auch mit einem Fahrcall. Aber gut, modernes Betriebssystem, das schaltet sich einmal an und dann will es nicht mehr zurück. Jo, jetzt haben wir gesagt, Segmentierung ist ja unter anderem dafür gedacht, den User-Prozess irgendwie einzuschränken auf seine Speicherbereiche. Und wir haben mal gesagt, da gibt es ein Limit und wenn er außerhalb des Limits zugreift, dann batsch, kriegt er einen auf die Finger. Wie kriegt er denn jetzt einen auf die Finger? Ja, das Programm kriegt einen auf die Finger im Sinne von, es wird eine Exception ausgelöst. Wie funktionieren Exceptions? Das wisst ihr alle, wie das geht. Ihr habt es alle schon gemacht, auch wenn ihr es nicht wisst. Nämlich in dem Sinne, als dass Exceptions genauso ablaufen wie Interrupts. Ja, also, ich sage mal, ein Interrupt ist ein externes Ereignis, was von außerhalb signalisiert wird. Also die serielle Schnittstelle sagt, CPU, da ist was. Eine Exception ist letztendlich ein Ereignis, was die CPU sich selber signalisiert. Da ist was schiefgegangen. Mach mal. Jo. Und wenn das signalisiert wird, okay, dann wird nach... Also ich versuche, sagen wir mal, irgendeinen Befehl auszuführen und den Befehl kann ich nicht ausführen, weil Segmentierung verletzt oder so. dann zeigt der Instruction Pointer immer noch auf die auszuführende Instruktion. Ja, und dann wird der Interrupt ausgelöst oder die Exception ausgelöst, sprich es wird der Zustand auf dem Stack kopiert und er springt gemäß der Interrupt-Descriptor-Tabelle irgendwo hin in einen Exception-Händler. Ja, und jetzt kommen das, was nicht gleich ist zu den Interrupts. Ja, bei den Interrupts, wo kriege ich da den Grund her? Da fragt die CPU extern nach, was war es denn? Wer will dann was von mir? Bei den Exceptions, da sagt sie sich das selber, was dann passiert ist. Ja, dementsprechend gibt es jedenfalls in der Intel-Welt offiziell 32 Gründe. Also Division durch Null, Segmentverletzung, Page-Fault, ne? Ihr kennt eine Handvoll. Sind erstaunlich viele, wenn man mal in die Doku reinguckt. Die allermeisten kennt ihr nicht, die allermeisten habe ich auch noch nie gesehen. Maschinen-Check-Fault, hat mal jemand gehört? Nee, ich auch, also gehört ja, aber auch nie genauer gebraucht. Ja, jetzt kriegt man das dann als Exception-Nummer und die funktioniert genauso wie eine Interrupt-Nummer. Ja, also Page-Fault ist die Nummer 14, dann springt er halt in der Interrupt-Descriptor-Table, holt er sich den 14. Eintrag und da springt er hin. Kleiner Unterschied noch, beispielsweise bei einem Page-Fault möchte ich ja im Page-Fault-Händler auch noch Info haben, nicht nur, dass es ein Page-Fault war, sondern ich möchte auch die Page-Fault-Adresse. Oder jetzt in diesem Zusammenhang hier beim Segment, ja, wenn ich dann merke, ja, Segmentfehler, dann, ja, welches Segment war es denn, ne? Der ist ja manchmal ganz interessant zu wissen, beispielsweise, wenn ich das dann von Platte nachladen will. Die Frage ist, wo kommt diese Info her? Ja, die Info wird zusätzlich noch auf den Stack gepusht. Also ihr wisst, Instruction Pointer, E-Flex Register wird gepusht und wir haben jetzt Segmentierung, also auch noch das Segment, das Code-Segment wird auf den Stack gepusht und dann springt er und verändert damit diese drei Werte. Aber zusätzlich in diesem Falle bei der Segmentierung wird halt noch als viertes drauf gepusht, welches Segment war denn jetzt der Übeltäter. Jo, wenn ich jetzt aus dem Exception-Händler wieder raus will, das ist ein IRET. IRET funktioniert genauso wie die IRETs, die ihr bisher gekannt habt. Holt vom Stack halt diese drei Infos, Code-Segment, Instruction-Pointer, E-Flex wieder runter und lädt die entsprechend. Es holt nicht diesen Fehlercode wieder runter vom Stack. Die Idee ist so, ja, man springt in den Exception-Händler und als erstes macht man da einen Pop und holt sich in ein beliebiges Register halt die Fehlernummer und verarbeitet die dann irgendwie. Also wichtig, wenn ihr ein IRET an euren Exception-Händler hinten dran hängt, vorher nicht vergessen, das Segment runterzunehmen. Ja.
Natürlich auch nicht noch eine IRET-Variante, die den Stack mit aufräumt wie beim normalen RET, oder?
Nein. ja. Ist ein bisschen inkonsistent, mal wieder, wer hätte es gedacht. Man hätte natürlich diesen Fehlercode generell irgendwie auf den Stack pushen können. Und wenn es kein Fehler war, sondern ein Interrupt, dann hätte man natürlich einen Null pushen können. Wäre eine Möglichkeit gewesen, dann wäre es so einmal gleich. Man kann auch sagen, bei Page-Fault, ja, bei Page-Fault brauche ich die Adresse, wo er denn hingelangt hat. Die ist aber nicht auf dem Stack. Die ist sinnigerweise in einem extra Register, Kontrollregister 2. Da liegen stattdessen auf dem Stack 16-Bit, wo ein paar Bits anzeigen, ob das ein Read, ein Write, ob das im Supervisor-Modus oder User-Modus war und ne? Ja, also das ist alles nicht konsistent, muss man sich entsprechend in der Doku raussammeln. Jo, welche Exceptions gibt es jetzt im Sinne von Segmentierung? Ja, einmal gibt es die Exception 11, das ist die Not Present, also wenn ich versuche, ein Segment zu laden, was überhaupt nicht existiert, dann kriege ich diesen Fehler und die Idee ist dann, das Betriebssystem könnte das Segment danach laden. Exception 12, Stack-Segment. Ja, wenn ich auf Stack-Segment drauf zugreife und dabei einen Fehler produziere, das ist ein bisschen anders als die anderen Segmentfehler. Warum? Ja, das Problem ist nämlich, wenn der Stack kaputt ist, dann raucht es richtig. Ne? Weil dann natürlich auch der Exception-Händler seinen Zustand nicht los hat. An der Stelle macht das dann ein bisschen anders. Und General Protection Fault Nummer 13, das ist dann, wenn ich, sagen wir mal, das über das Limit in einem normalen Segment drüber rauslang. Ja. Ja, er schaltet um auf den Supervisor Stack. Aber wenn er auf dem Supervisor Stack schon ist, und dann, no, dann raucht's. Dann geht nichts mehr. Jo, Paging hatten wir schon mal kurz angeguckt, wie es so generell aussieht. Was gibt es zum Paging zu sagen? Also generell, was ich hier so erzähle, wie gesagt, nicht die einzelnen Bits auswendig lernen für die Prüfung, ne, um Gottes Willen, kann ich auch nicht alle auswendig, also kann ich sie auch nicht fragen. Die Konzepte, die ich hier vorstelle, sind natürlich alle Intel. Aber wenn ihr euch anguckt, die Beschreibung von einem ARM-Prozessor oder von einem Spark-Prozessor, ihr werdet 90-95% davon wiederfinden. Da ist vielleicht die Reihenfolge der Bits anders oder es gibt zwei Bits statt einem Bit oder irgendwie so, aber die Konzepte sind die gleichen. Also insofern macht das auch für Intel weniger begeisterte Leute durchaus Sinn. Jo, Kontrollregister, ihr kennt das Kontrollregister 0, da hatten wir schon dieses Protection Enable, ja, nein, also Protected Mode, einschalten, ausschalten. In dem Register gibt es auch noch neben dem Bit 0 das oberste Bit, das ist gedacht, um Paging an- und auszuschalten. Auch da jederzeit ein- und ausschaltbar, wenn man dann im Kernel-Modus ist, im User-Mode natürlich nicht, logisch. Dann gibt es das CR3, das hatten wir auch schon häufiger mal, Page Directory Basisregister. Gut, da gelten nur die oberen 20 Bit, weil wir haben gesagt immer, das sind immer Page-Adressen. Pages sind 2 hoch 12 Byte große Einheiten. Ja, dann brauchen wir die unteren 12 Bit nicht, die sind dann immer 0. Ja, und ich habe gerade schon angedeutet, wenn ein Fehler auftritt beim Paging, dann steht in CR2 die Adresse, wo es dann geraucht hat, also wo ein Schreib- bzw. Lesefehler war. Jo, wie sehen die ein? Also, hier hatten wir so den generellen Überblick. Hier in diesen Tabellen stehen jetzt Einträge. Einträge in der obersten Tabelle, Einträge in den mittleren Tabellen. Wie schauen die aus? Die schauen ein bisschen durchgängiger aus als bei einer Segmentierung. In dem Sinne, dass die Basisadresse, die steht schön linear drin mit ihren 20 Bit, mehr brauchen wir nicht. Ja, und die unteren 12 Bit, die sind jetzt frei. Und was bedeuten die? Ein Teil ist ganz frei, kann das Betriebssystem reinschreiben, was lustig ist. Es gibt ein Global Bit. Was heißt Global? Ja, Global ist gedacht, das ist eine Adresse, die sich nicht ändert. Ja, also beispielsweise bei einem Kontextwechsel ändert sie sich nicht. Was heißt das?
Ja. Das heißt wahrscheinlich, dass diese Adressen nicht auf den TLB rausfliegen.
Genau. Ja, also wir haben immer gesagt, CR3 zeigt auf die Tabelle. Und wenn ich CR3 jetzt von einer Tabelle auf eine andere Tabelle umsetze, dann ist im Prinzip der komplette TLB erst einmal von der Idee her invalid. Und auch die Caches müssen geflasht werden, normalerweise. Aber in der Intel-Welt oder Linux, Windows und so Welt haben wir ja immer unseren Linux-Kern oder Windows-Kern, der liegt immer im Speicher. Der soll auch nicht weg. Das wäre eine böse Geschichte. Wenn der Kern weg, dann geht nichts mehr. Und der ist natürlich bei jedem Prozess eingeblendet. Damit jeder Prozess einen System-Call machen kann, muss der Kern da sein. Und der wird jetzt beim Kontextwechsel auch nicht verschoben, er wird nicht ausgeblendet und nichts. Und da kann man dann sagen, ja, alle, die als global markiert sind, die fliegen aus dem TLB nicht raus und sie fliegen aus dem Cache nicht raus. Das gibt natürlich dann beim Kontextwechsel entsprechend bessere Performance. Jo, es gibt ein PS, ein Page Size Bit. Was heißt Page Size? Ja, normalerweise steht eine 0 drin, dann haben wir diese 4K Pages. Was ist, wenn da eine 1 drin steht?
Ja.
Das ist eine Big Page, genau. Wie ist das? Also, wir haben da in unserem Bildchen ja gesehen, es gibt die obere Tabelle, das ist unser CR3. Und in der Tabelle stehen normalerweise Einträge drin auf Subtabellen und die zeigen auf die einzelnen Pages. Ja, da war jetzt eine Idee, beispielsweise, dass man sagt, das Betriebssystem, das ist ja doch ein Riesenklotz. Da wird nichts gepaged. Also da muss ich jetzt nicht einzelne Seiten vom Betriebssystem ein- und auslagern. Die bleiben da, die sind da und gut ist. Und da sagt man dann, dann macht es eigentlich keinen Sinn, hier fürs Betriebssystem ganz viele Seiten oder Untertabellen einzutragen, die eigentlich alle nichts anderes machen, als schön linear auf den Speicher abzubilden. Na, dann habe ich hier unten im Prinzip mein Betriebssystem, einen großen Klotz. Ja, und ich habe natürlich nicht über Kreuz malen. Ja. Ja, und das alles schön linear hier drin liegen haben. Und da sagt man dann, ja, statt dass ich jetzt hier viele einzelne Subtabellen habe, die eigentlich alle schön linear zeigen, könnte man das doch so machen, dann habe ich nicht einen Pointer auf eine Tabelle, sondern ich habe einen Pointer, der zeigt gleich auf einen größeren Bereich. Ja, wie groß ist der Bereich dann? Da fiel gerade das Wort 4 MB. Warum 4 MB? Ja, hier.
Eine Seitentabelle genau die Megabyte
Update. Genau. Wir haben gesagt, hier sind 1024 Einträge drin und jeder Eintrag zeigt auf 4K. Dann ist eine solche Big Page, die ist dann eben 4 MB. Ja gut, erster Vorteil ist logischerweise, ich brauche die ganzen Tabellen nicht. Das ist neckisch, aber jetzt nicht so schlimm. Ich meine, diese paar, ne? Kommt jetzt auch nicht drauf an, aber hat einen großen weiteren Vorteil. Ja, und noch ein zweiter guter Grund. Der ist fast noch nicht gegangen. Genau. Ne? Statt, also wenn ich ein großes Betriebssystem habe, dann hätte ich hier, keine Ahnung, zigtausend Einträge in den einzelnen Subtabellen. Dann bräuchte ich rein theoretisch zigtausend Einträge im TLB. Die habe ich nicht. Der TLB ist irgendwie ein relativ kleiner Cache, ein paar, ja, je nachdem wie viel Geld man bezahlt hat, 100 Einträge oder mehr sicher nicht. Wenn ich dann statt einem Eintrag für eine Big Page, bräuchte ich stattdessen 1024 kleine Einträge. Ja, also ich kriege sozusagen 1024 mal so viel in mein TLB rein und das ist natürlich gigantisch. Da habe ich dann im Prinzip so 2-3 Einträge für mein Betriebssystem und den Rest kann ich dann vergeben an meine User-Programme. Jo, dann haben wir das Exist-Bit. Exist kennt ihr alle, ne? Also wenn der Prozess oder wenn die CPU mal auf diese Page zugegriffen hat, dann ist sie als Exist markiert. Sie wird nie als Dirty markiert. Also, wir reden im Moment über den obersten Eintrag, die oberste Tabelle. Die Tabelleneinträge sind sehr ähnlich, sie sind aber nicht gleich. Werdet ihr gleich sehen. Ja.
Logischerweise nie als Dirty markiert, außer wir haben es mit Fit-Type.
Ja, dann ist sozusagen der ein, hast du recht, ne? Dann ist der ein Tag von da unten sozusagen in der oberen Tabelle, logischerweise.
Ja, mit der Tabelle, eine Tabelle mit zwei unterschiedlichen Eintragsformaten.
Ja. Also ihr werdet gleich sehen, die sind sehr ähnlich. Sie unterscheiden sich im Prinzip an zwei Stellen. Das ist einmal hier dieses Page Size. Ist logischerweise, das macht in der unteren Tabelle keinen Sinn mehr. Und das Dirty Bit auf der anderen Seite macht in der oberen Tabelle keinen Sinn, weil die, auf die greife ich ja nicht schreiben zu. Jo, gut, also Exist gibt's, dann gibt es ein Cache Disable bzw. ein Write Through. Die zwei, ja, sind, glaube ich, selbsterklärend. Ne? Cache Disable, auf die Seite schreibe ich immer direkt, beziehungsweise von da lese ich direkt, wird nichts gecached. Und Write Through im Sinne von, ja, ich schreibe es nie in den Cache, sondern ich schreibe es immer direkt in die Hardware raus. Ja, und die letzten drei, die kommen jetzt mehrfach vor. Das eine ist User System. Da kann ich sagen, da darf ich auch vom User aus drauf zugreifen, das sind die normalen User-Pages, oder wenn sie mit S markiert sind, dann gehören sie nur dem System, also nur aus Ring 0 zugreifbar. Dann gibt es das Read-Write-Bit, also wenn sie Read-Only sind, dann kriege ich einen auf die Finger, wenn ich versuche zu schreiben. Und als letztes das Present-Bit, wenn Present 0, dann ist jeder Zugriff auf diese Seite verboten, gibt es halt den entsprechenden Page-File. Jo, ich blätter jetzt mal runter. Ihr seht, der Unterschied ist eher gering. Also hier Adresse, im Prinzip genau das gleiche. Available, genau das gleiche. Global, genau das gleiche. Da komme ich gleich drauf. Ja, jetzt gibt es hier das Dirty und Exist. Das sagt euch was. Cache Disable, Write Through, sagt im Prinzip genau das gleiche. Und dieses User, System, Read, Write, Present ist auch das gleiche. Was es jetzt noch dazu gibt, logischerweise, hier stand gerade eben in der oberen Tabelle das Size-Bit. Das macht im unteren keinen Sinn mehr. In der unteren ist das Bit recycelt als sogenanntes Page-Attribute-Table-Index-Bit. Was ist das? Ein Bit-Index? Ja, nee, das stimmt nicht. Nee, es ist eigentlich auch nicht ein Bit. Also die Idee ist, früher hatte man das mit diesem Cache Disable und Write Through, das war die Möglichkeit, Caching einzustellen. So nach dem Motto, ja, frage ich gleich mal, wann brauche ich einen Cache Disable zum Beispiel? Jeder sagt auch immer, Caching ist gut, warum schalte ich das jetzt aus?
Ja, wenn das keine Seite ist, die tatsächlich im Arbeitsspeicher liegt, sondern eine Seite ist, die zum Beispiel in einem PCI-Device liegt.
Memory Mapped I.O., genau. Ne? Also wenn ich dann meiner seriellen Schnittstelle sagen will, versende mir mal ein Byte, ja, dann muss ich auch wirklich der seriellen Schnittstelle sagen und nicht meinen Cache reinschreiben. Der Cache verschickt nichts. Ne? Also da dürfte ich dann nicht cachen. Und wann macht Write-Through Sinn? Ja, also im Multiprozessor-System auf jeden Fall. Wobei es moderne Caches, die, weiß nicht, kennt ihr vielleicht, mit Snooping-Protokoll auf dem Bus, kann man das auch merken und so. Aber das ist zum Teil kompliziert und in alten Prozessoren gab es das schlicht nicht. Ja, aber es gibt auch, also sagen wir mal, ich habe keinen Multiprozessor, sondern ich habe ein altes System. Auch da macht es Sinn, Write-Through einzustellen, bei manchen Pages. Nehmen wir ein Beispiel. Das ist ja so eine Art halbes Caching. Ne? Und beim Lesen cache ich, beim Schreiben nicht.
Ja, zum Beispiel bei irgendwie Dateisystemstrukturen, also welche Verwaltungsstrukturen habe, die zwar nur das Betriebssystem ändert, aber ich will eigentlich sicher gehen, dass diese Daten tatsächlich auf der Festplatte landen und nicht im Falle von einem Crash weg sind oder so. Dann will ich sie im Arbeitsspeicher liegen haben, dass ich sie schnell lesen, oder im Cache liegen haben, dass ich sie schnell lesen kann. Aber ich will, dass sie durchgeschrieben werden, dass sie auch mit Sicherheit mal auf der Platte liegen.
Okay, bei der Zuse hättest du recht, dass sie auch direkt auf die Platte landen. Bei modernen Rechnern landen sie dann erstmal im Speicher.
Naja, es muss ja irgendwie so sein.
Aber du hast recht im Sinne von...
Nee,
du kannst... Im Programm kannst du sagen, würdest die Datei gerne mappen.
Ja.
Das heißt aber unter der Haube nur, dass das Betriebssystem sie von Platte in den Buffercache holt und du mappst den Buffercache.
Ja.
Da, in dem Sinne hast du natürlich recht, dass du sagst, du möchtest auch, dass das, was du schreibst, auch wirklich im Buffercache landet, damit, und das wäre jetzt der wichtige Punkt, dass es dann nach mit DMA rausgeschrieben werden kann. Und dann hilft es mir auch nichts, ich habe mein Wort in meinen Cache geschrieben, ja, und DMA schreibt den Speicherinhalt raus. Das ist nicht das, was ich wollte. Ja, nächstes Beispiel wäre Grafik. Bei Grafik hilft mir auch nichts. Ich schreibe in den Cache, dann sehe ich meinen Pixel nicht, sondern ich muss ja durchschreiben durch den Cache in die Grafikkarte, damit ich meinen Pixel sehe. Allerdings, die Grafikkarte selber ändert die Pixel nicht. Das heißt, das, was ich geschrieben habe, wenn das im Cache steht, das wäre okay, dann könnte ich mir aus dem Cache rauslesen, ob da ein Pixel gesetzt ist oder nicht. Also das waren früher die zwei interessanten, um Caching einzustellen. Ja, nachträglich, eins klang ja jetzt gerade schon an, dass man so ein Copy-Back, Snooping-Protokoll, da hat man so nachträglich alles Mögliche sich ausgedacht. Es gibt auch noch so ein sogenanntes Write-Combining, hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Das ist sinnvoll, also beispielsweise beim Zugriff auf die Grafikkarte. Wenn ich dann Pixel setze, dann setze ich in meisten Fällen nicht ein Pixel. Das würde man als Benutzer ja nur mit der Lupe noch, wo hat sich denn jetzt auf dem Bildschirm was geändert? Also normalerweise schreibe ich ja viele Pixel. Und da macht es eigentlich keinen Sinn, jetzt jedes Pixel persönlich zur Grafikkarte zu übertragen, sondern es wäre schön, sozusagen erstmal ein Sammelsurium von Pixeln anzusammeln und erst wenn, ich sag mal, 64 Pixel beieinander sind, die dann in einem Burst-Zyklus an die Grafikkarte zu übertragen. Und das ist dieses sogenannte Write-Combining. Da schreibe ich zwar erstmal in den Cache, aber die CPU merkt sich, ich muss diese Pixel bald rausschreiben. Jo, also es gibt da mehr Caching-Möglichkeiten heutzutage. Ja, und da reichen schlicht 2 Bit nicht. Und deshalb hat man die 3 Bits jetzt zusammengelegt und sagt, die 3 Bits, ja, Max hatte vorhin gesagt, das ist ja eigentlich nur ein Bit-Index. Nee. Also dann nehme ich diese 3 Bit und die 3 Bit, die definieren mir jetzt mein Caching aus. Ja, und das Caching kann ich jetzt einstellen in einer externen Tabelle mit 8 Einträgen. Und die 8 Einträge, da kann ich mir von den 8 kann ich mir dann jeweils einen für diese Page aussuchen, weil ich hier 3 Bits letztendlich zur Verfügung habe. Und das ist dann diese Page-Attribut-Tabelle, aus der ich diese Werte raushole. Jo, das haben wir uns gerade angeguckt. So, das brauchen wir jetzt nicht direkt. Dazu Fragen? Jo. Also wie gesagt, das ist einerseits natürlich Intel-spezifisch, andererseits, wenn ihr euch andere MMUs oder vielleicht auch MPUs oder Segmentierungseinheiten anguckt, von ARM, von Spark, von Motorola oder so, das will ich nicht sagen, dass sie direkt voneinander abkopiert haben, so direkt nicht, aber so ganz, dann, so ganz gar nicht dann auch nicht. Ne? Also da hat schon der eine oder andere ganz gut vom anderen gelernt. Jo, gut, dann soll es weitergehen mit der Vorlesung.
Ich habe tatsächlich noch eine Frage. Beim 64-Bit-Modus gibt es ja neben diesen Big Pages noch Huge Pages. Also gibt es da jetzt beides oder hat man da dann nur noch Huge Pages und keine Big Pages mehr. Oder ich kann mal eine oder zwei Schnitte in der Paging-Hierarchie auflassen.
Also da gibt es in den Maschinen-Spezifik Registers noch 50 weitere Bits, wo man alles Mögliche an- und ausknipsen kann. Da kann man beispielsweise auch ein- und ausknipsen, ob man überhaupt Huge Pages haben will, ja oder nein. Oder das ging in der 32-Bit-Welt auch schon. Dann kann man einknipsen, ausknipsen, ob es eine 2-, 3- oder 4-stufige Tabelle, Hierarchie ist. Man kann einknipsen, ob man auf welcher Hierarchiestufe man sozusagen Huge Pages haben will. Also rein theoretisch könnte es da, glaube ich, auch, ja, da sind natürlich, also jetzt die Big Pages sind kleiner. Mhm. Ja. Da hatten wir ja, wir haben gesagt, in der 64-Bit-Welt passen in eine 4K-Page ja nur noch, wenn es dann 8-Byte-Pointer sind, passen ja nur noch 512 Pointer rein. Ja. Dementsprechend sind die Big Pages, Huge Pages, dann auch nicht mehr 4 MB, wie gerade erklärt, sondern dann nur noch 2 MB. Aber man kann wieder umschalten in den, logischerweise, ne, Kompatibilitätsmodus. Dann sind die Adressen ja wieder 32-Bit, dann passen wieder 1024 rein, dann sind es wieder 4 MB Pages. Und rein theoretisch, jetzt gibt es ja noch Stufen drüber, jetzt müsste man in der Stufe drüber auch, ausprobiert habe ich das noch nicht, ich weiß auch nicht, ob es Sinn macht, ein Size-Bit anschalten, dann wären es natürlich 512 mal 512 mal 4K Pages. Da könntet ihr sozusagen sagen, der gesamte Rechner ist eine Page. Braucht man das? In weiter Zukunft, wo man dann mal Terabyte Arbeitsspeicher hat, vielleicht, im Moment macht das noch nicht viel Sinn.
Ja. Da benutzen wir ja auch Programme. Das ist das Einzige, wofür wir bisher Modelle gekauft haben. Und durch Virtualbox
benutzt Huge Pages. Also die normalen Huge Pages mit 4 MB, die sind sehr nützlich. Aber die
Huge steht nicht weg. Also eigentlich ja weiter.
Okay, die Benamung, die geht in der Literatur durcheinander.
Ach so, okay, ich dachte tatsächlich, dass das so nichts mehr.
Manche sagen immer, die Huge Pages sind die 2 MB und Big Pages 4 MB und manche sagen dann, die auf ja. Zwei Hierarchiestufen sind die Big oder Huge.
Okay, ja, das ist
nicht so. Naja, beide sagt im Englischen ungefähr das Gleiche. Ne? Ihr versteht, was das macht.
Ja.
Ihr habt eine Ahnung, also mindestens bei Betriebssystemen machen 4 MB oder 2 MB Pages sehr viel Sinn, was den TLB angeht. Noch größere Pages im Sinne von Gigabyte oder so, ja, kann man sich überlegen. Ja, im Prinzip könnte Linux das auch verwenden, weil der Linux-Kern standardmäßig 1G groß ist. Beziehungsweise bei 64-Bit-Systemen könnte er im Prinzip auch größer sein, da könnte man dann 2, 3, 4 super Big Pages nehmen. Ja, deckt euch was dabei, wie ihr wollt, ihr wisst, wie es funktioniert. Jo, dann zurück zum Hypervisor. Ich habe euch erzählt, oder erst haben wir uns angeguckt, dieses sogenannte User Mode Linux. Ein Linux angepasst auf eine Hardware, die drunter liegt, was jetzt aber keine echte Hardware ist, sondern ein Betriebssystem. Dann haben wir gesagt, das Betriebssystem, was drunter liegt, das können wir besser spezialisieren, dass wir sagen, wir schmeißen alle System Calls raus, die wir nicht brauchen und bauen ein paar System Calls ein, die wir stattdessen besser brauchen. Ja, und dafür gibt es ein Beispiel namens Xen. Der eine oder andere kennt das vielleicht. Xen ist im Prinzip nur ein Hypervisor, nur in Anführungsstrichen, ich weiß gar nicht, wie groß der ist, kommt ein bisschen darauf an, wie man den konfiguriert, von der Idee her nur ein paar Kilobyte groß, mehr ist es nicht. Der Also hier steht jetzt, die nennen sich selber Microkernel. Die Fachwelt nennt sie meistens dann eher Hypervisor. Ihr wisst, was ich meine. Wie macht dieser Microkernel, dieser Hypervisor das? Ja, der ist so klein, weil er keinerlei Treiber an Bord hat. Treiber nur im Sinne, er kennt einen Timer, er kennt eine Uhr, er kennt eine CPU, er kennt die MMU, das ganze Zeugs, aber kein I.O. I.O. macht da nichts mit. I.O. wird, ich habe es euch letzte Woche erklärt, komplett der Domain 0 überlassen und alle weiteren Domains, User-Domains, die benutzen einfach den Domain 0-Kernel dann als Server. Als Server ist geeignet standardmäßig ein Linux-Kern. Der macht im Prinzip nicht viel was anderes als ein normaler Linux-Kern auch. Nur, dass er eben für beispielsweise Memory-Mapping, da beruft er dann die Hypervisor-Calls auf. Und was er natürlich zusätzlich noch im Bauch drin hat, ist, dass er als Server dienen kann für die anderen Kernels, die parallel zu ihm laufen, für I.O. Jo, die Firma Xen Source, die hat diesen Hypervisor entwickelt. Der funktioniert, soweit ich weiß, sehr schön. Der Microkernel selber ist Open Source, kann man auch reingucken, kostet nichts. Verdienen tun sie dran, dass sie sagen, ja, wenn ihr dann genau wissen wollt, wie es funktioniert und wenn wir euch das einrichten sollen, dann müsst ihr halt uns konsultieren und das Konsultieren kostet. Hypervisor wenige Kilobyte groß und das ist natürlich jetzt der nächste Punkt, das ist das, was eigentlich das Interessante ist. Die virtuelle Maschine ist extrem schnell. Also sie kann natürlich nicht schneller sein als die echte Maschine, ist logisch. Aber sie erreicht so Größenordnungen 95-99% der Performance vom normalen Linux. Sprich, wenn ihr euch als normale Wald- und Wiesenleute auf dieser Maschine einloggt, ihr werdet nicht merken, dass da ein Hypervisor drunter läuft. Also mit der Stoppuhr könnt ihr es vielleicht gerade rauskriegen, aber auch nur dann. Also gefühlsmäßig merkt ihr gar nichts davon. Installation ist einfach. Ja, das haben sie ganz tricky gemacht, ganz neckisch gemacht. Also, wie macht man es? Die Idee ist, man installiert ein Linux, kein Hypervisor, sondern man installiert Linux 1:1. So, und wenn man das Linux 1:1 installiert hat, was macht man dann? Man tauscht nur den Bootloader aus. Und der Bootloader, der lädt jetzt nicht mehr den Linux-Kern wie bisher, sondern der lädt jetzt den Hypervisor. Und der Hypervisor lädt dann den Linux-Kern. Okay, der Linux-Kern muss dann allerdings natürlich noch ausgetauscht werden. Das ist dann nicht der Standard-Linux-Kern, sondern natürlich der mit den Hypervisor-Aufrufen drin. Ja, aber das ist alles. Ihr habt ein laufendes Linux-System und im laufenden Linux-System als Root sagt ihr einfach, installiere mir Xen. Dann schiebt das sozusagen das Xen unter sich drunter und fertig. Und wenn ihr das nächste Mal bootet, habt ihr einen Xen mit einer Linux-Maschine, in der ihr euch einloggen könnt, das Root-Passwort, alles gleich geblieben, hat sich nichts geändert. Aber ihr habt dann nebenbei halt noch die Möglichkeit, über Hypervisor-Calls weitere virtuelle Maschinen zu starten. Jo, also die Installation ist einfach. Einfach drunter schieben, fertig, glücklich sein. Wenn ihr allerdings jetzt nebenläufig noch weitere User-Domains starten wollt und die konfigurieren wollt, dann bin ich mit dem einfach nicht mehr einverstanden. Also das ist, weiß nicht, was ich bei der Konfigurationssprache gedacht habe, die ist also jedenfalls gegen mein Hirn gedacht. Wie ist, weiß nicht. Jo, was man braucht, logischerweise, habt ihr jetzt kennengelernt, ist ein Kernel, ein angepasster Kernel für die virtuelle Maschine, die man da starten will. Es gibt Kernels für Linux, logisch, ne? Also den Linux kann man einen runterschieben und den Linux-Kern einfach austauschen, dann funktioniert es. Es gibt auch aus der BSD-Welt angepasste Kerne, OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, die funktionieren auch alle drei. Windows habe ich hingeschrieben mit Fragezeichen. Ja, angeblich haben sie irgendwie auf einer Messe, keine Ahnung, haben sie mal ein Windows als Domain 0 vorgeführt. Soll heißen, sie haben Windows portiert auf diesen Hypervisor. Der ist aber nicht veröffentlicht. Logischerweise, sage ich mal, weil Windows natürlich die Sourcen kriegt man nicht. Es sei denn, man unterschreibt ganz böse Verträge. Das haben sie anscheinend mal gemacht, um das Prinzip zu demonstrieren, dass es auch für Windows funktioniert. Aber man kriegt es nicht. Ja. Okay, also was jetzt funktioniert ist, ihr könnt jetzt also unter Linux bzw. unter irgendeinem BSD-Kern, da könnt ihr den Hypervisor drunter stecken. Ihr könnt nicht Windows installieren und dann was, das geht nicht. Windows als Domain 0 Server funktioniert nicht. Logischerweise. Gut, jetzt kann man natürlich nebenläufig noch weitere Domains starten. Auf den weiteren Domains kann man logischerweise dann auch Linux, BSD und so weiter booten. Angepasste Kerne. Was jetzt seit kürzerem, also nicht so lange wie das Xen selber, seit kürzerem existiert auch ein sogenannter Full Virtualization Mode. Das ist nichts anderes als letztendlich ein, ja, das, was ihr bisher kennengelernt habt, eine virtuelle Maschine, die letztendlich sich die In-B-Out-B anguckt und überlegt, was will er mir mit dem In-B-Out-B sagen. Dann, das überlegt sich der Hypervisor, ach, das war ein, ja, der will von Platte ein Byte lesen. Ach, dann schicke ich mal dem Domain 0 Server, gut, dein Kumpel will von Block 0 was lesen. Ja, also da machen wir dann wieder genau das, was wir bei den anderen Virtualisierungsmethoden kennengelernt haben. In-B, Out-B virtualisieren, Keys, die abfangen und entsprechend simulieren und so weiter. Dann funktioniert aber natürlich beispielsweise auch ein Windows, was parallel läuft. Allerdings nicht mehr mit diesen 99% Performance, sondern entsprechend abgespeckt, weil wir wieder Instruktionen aussortieren müssen. Das dauert wieder ein bisschen. Das läuft dann halt mit, ja, je nachdem, was man macht, keine Ahnung, 70%, 80% Performance. Also das ist das, was wir mit Thunderpool Pacifica, habe ich euch erzählt, wie das funktioniert. Das nutzen sie dann halt im Hypervisor, um letztendlich beispielsweise Windows laufen lassen zu können. Seitdem das natürlich jetzt wiederum im Hypervisor dieser Support drin ist, seitdem ist der Hypervisor natürlich wieder ein ganzes Stückchen größer geworden. Jo, kommerzieller Support, habe ich gesagt, existiert. Also wer das in der Firma einsetzen will, der kann sich dann, was weiß ich, schulen lassen und so weiter. Ja, ich habe hingeschrieben, weit verbreitet. Ja, das habe ich hingeschrieben, als Xen aufkam. Das hat sich, ich sag mal, explosionsartig verbreitet. In dem Moment, wo das Xen veröffentlicht wurde, ist jeder eingestiegen auf Xen. So nach dem Motto, das ist genau das, was ich brauche. Das einfach zu installieren, einfach neue User-Domains dazu zu starten. Genau das, was ich brauche. Performance, ja, also auf die paar Promille, da kann man verzichten. Ich sag mal, heutzutage geht da die Verbreitung zurück, ja, seitdem es KVM gibt. Also wer jetzt heutzutage irgendein Laptop oder Desktop zu Hause stehen hat und jetzt mal eine virtuelle Maschine braucht, der schiebt sich normalerweise nicht Xen drunter und bootet das auf magische Art und Weise, sondern der startet jetzt einfach irgendeine gute virtuelle Maschine als User-Prozess. Ich habe euch erzählt, wie beispielsweise KVM funktioniert, QEMU funktioniert, und da gibt es natürlich auch andere kommerzielle VirtualBox oder VMware natürlich, ja, so als Platzhirsch, ne? Da kann man ja auch zum Teil als Student oder so recht billig kriegen oder kostenlos, weiß ich gar nicht, Student kriegt da irgendwie. die ist eh umsonst und die besseren, die kriegt ihr doch, glaube ich, als Student, gibt es nicht, sogar billiger. Also da kann man sich dann überlegen, da braucht man jetzt nicht mehr unbedingt Zen, da kann man jetzt auch, ich sag mal, echte virtuelle Maschinen einfacher installieren, einfacher benutzen. Hab halt immer hier das Problem, ne? Ich brauche einen angepassten Kern, den gibt es zwar für Linux und Co., das ist kein Problem, aber wenn ich dann Windows haben will, dann bin ich eh schon eigentlich wieder bei der QEMU-Methode. Jo. Wir haben noch andere Varianten, wie man es tun könnte. Also, folgende Idee. Stellt euch vor, ihr habt irgendwie eine Firma, ihr wollt Support anbieten für die große weite Welt, dass die große weite Welt Internetserver anbieten kann. Ja, ihr kennt jedes kleine, noch so kleinste Firmchen, jede Firma braucht einen Webserver. Will aber normalerweise nicht selber einen PC hinstellen und den warten und den, was weiß ich, eine dauerhafte DSL-Verbindung ist ja nicht ganz billig und so. Stattdessen mietet man sich im Internet lieber irgendwie bei einer Firma irgendwie einen kleinen Server und da kommt der Webkram drauf und fertig. Jo, jetzt angenommen, ihr seid so ein Internet-Service-Provider, der jetzt viele virtuelle Maschinen, also eigentlich Maschinen anbieten will, aber virtuell wäre das ganz vielleicht schöner. Ihr wollt viele virtuelle Maschinen den Leuten vermieten, dass die ihren Webserver darauf installieren können. Jo, was passiert? Ihr habt eine dicke Maschine und auf der dicken Maschine startet ihr, ich sag mal, 100 Webserver. Dann laufen auf dieser dicken Maschine 100 Linuxer. Und jeder Linux-Kern ist, keine Ahnung, ein paar Megabyte. Es laufen 100 mal libc-Varianten, es laufen 100 mal Webserver, es laufen 100 mal Shells, es laufen, ja, und die ganzen Dinger sind 100 mal im Speicher. Es sind 100 Linuxer im Speicher, es sind 100 Webserver im Speicher, es sind 100, ne, alles 100 Mal da. Und eigentlich kann man ja sagen, warum soll ich jetzt 100 Mal das gleiche Linux im Speicher haben? Können Sie doch alle, ne, kann man das nicht irgendwie gemeinsam machen? Gut, das gilt für den Speicher, das gilt aber natürlich auch genauso für die Platte. Wenn ihr 100 virtuelle Maschinen vermietet, oh, dann müsst ihr jedem Kunden ja doch so ein Gigabyte oder was spendieren. Ne? Oh, mit weniger kommt man ja heutzutage kaum aus, wenn man einen Webserver betreiben will. Naja, dann habt ihr 100 mal ein Gigabyte. 100 Gigabyte wäre doch schöner. Eigentlich brauchen sie alle zusammen eigentlich nur ein Gigabyte. Weil sie brauchen ja alle den gleichen Linux-Kern und den gleichen Webserver und das gleiche MySQL und das gleiche PHP und eigentlich benutzen sie alle das gleiche. Ja, wenn man das zusammenzählt, dann kommt man da auf nicht unbeträchtliche Beträge. Also das Typische wäre ja irgendwie so ein Webserver, Linux mit Apache und ja, PHP und MySQL. Das ist so die Standardkonfiguration schlechthin. Und wenn ihr das dann alles zusammenzählt, so mit Linux Utilities, Libraries, Webserver und so weiter, dann habt ihr im Speicher, also ganz grober Daumen, 150 MB habe ich mal zusammengezählt und auf Platte sind es dann vielleicht nicht ganz ein Gigabyte, aber gut, der Benutzer soll ja vielleicht auch noch ein bisschen Platz für eigenes Zeugs haben und braucht ein Gigabyte oder so. Jetzt, wenn ihr jetzt aber Internetprovider seid, dann verdient ihr ja Geld damit, dass ihr möglichst viele virtuelle Maschinen vermietet. Ja, und wenn ihr das schaffen könntet, statt 100 zu vermieten, 200 zu vermieten, verdient ihr doppelt so viel. Und wenn ihr das schafft, statt 100.000 zu vermieten, dann verdient ihr 10 mal so viel. Da ist dann die Idee, dass man sagt, naja, dann soll doch die Maschine genau ein Linux laufen lassen. Oder generell ein Betriebssystem, muss nicht notwendigerweise Linux sein, aber ein Betriebssystem. Und auf diesem einen Betriebssystem, da sollen die Applikationen, Daemons und so, der User laufen. Aber so, dass sie sich gegenseitig nicht stören können. Also soll heißen, ich starte eigentlich nur von der Idee her ein Linux und auf diesem einen Linux, da starte ich 1000 Webserver. Wobei die Webserver dürfen sich um Gottes Willen natürlich nicht gegenseitig beeinflussen. Ich darf nicht vom einen Webserver die Daten vom anderen auslesen können, irgendwas in der Art, das nicht. Aber sie dürfen rein theoretisch den gleichen Plattencache benutzen von dem echten Betriebssystem. Sie dürfen auch der Webserver, der kann dann, also es laufen nach außen gesehen 1000 Inkarnationen, aber im Speicher liegen eigentlich nur die Pages vom Webserver genau einmal. Das Programm, ich muss es ja nur einmal in den Hauptspeicher einblenden, für jeden Prozess halt einmal. Ja, und dann wäre die Idee, ja, wenn meine Applikationen einfach mehrfach laufen, muss ich sie nur gegeneinander abschotten. Was heißt jetzt gegeneinander abschotten? Nee, ich muss meinen Usern, an denen ich die Maschinen vermiete, muss ich natürlich schon Admin-Rechte geben. Ja, sie müssen ihren Webserver starten können, sie müssen ihn stoppen können, sie müssen ihn konfigurieren können. Da brauchen sie schon Root-Rechte für. Aber wenn sie diese Root-Rechte haben, ja, dann können sie auf einem Standard-Linux natürlich alles kaputt machen. Auch von den Nachbar-Webservern. Das darf nicht sein. Und da ist jetzt die Idee, dass es nicht ein Root-Benutzer gibt, sondern ein Root für jeden Teil der Maschine. Und das nennt sich dann, so, das sind diese sogenannten Virtual Private Server. Ja, ich als Benutzer, als Kunde, ich sehe eine virtuelle Maschine, sieht so aus, als wenn die nur für mich wäre und nur ich was tun könnte. Unter der Haube ist es aber eigentlich ein Betriebssystem, wo jetzt mehrere Server drauflaufen. Jo, wie machen wir das? Gut, also jeder Admin, jeder Root soll jetzt natürlich das machen können, was er auf einer Linux-Maschine als Root so tun kann. Ja, was kann man als Root auf einer echten Linux-Maschine machen? Zum Beispiel Dateien installieren, löschen, ändern. Wenn ich Dateien ändern kann, kann ich natürlich auch die Benutzer in den Dateien ändern. Was weiß ich, etc-Passwort-Datei ändern. Kann Benutzer eintragen, kann Benutzer löschen, kann Passwörter ändern und so weiter. Ja, wie schaffe ich das, dass ich jetzt, dass ein externer Benutzer, der sich als Root einloggt, jetzt nicht alle Dateien ändern kann? Da gibt es in der Unix-Welt verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist das sogenannte Change Root. Das kennt ihr vielleicht. Und wenn ihr einen Dateibaum habt, und das eine ist hier, was weiß ich, etc, das ist bin, das ist home, das ist keine Ahnung was, und das ist home x und das ist home y, dann kann ich mit dem change root Aufruf, kann ich sagen, ja, normalerweise ist das meine Root, aber ab sofort sage ich, ist das mein Slash. Ja, und Slash, was ist die spezielle Bedeutung von Slash? Ja, Slash hat die Bedeutung, dass Slash, Punkt, Punkt, dasselbe ist wie Slash. Das ist das einzige Directory, wo das gilt. Und das ist hier jetzt auch so die Idee, wenn ich in diesem Unterzweig drin bin, ja, und jetzt mit Punkt, Punkt da raus möchte, dann lässt er mich nicht. Und das wäre natürlich jetzt hier eine Möglichkeit, wenn sich ein externer Benutzer einloggt, dann schicke ich den irgendwie in sein Home Directory und sage, das ist deine Root und fertig. Dann kann er aus dieser Root so erstmal nicht wieder raus. Dann kann er zwar in dem Unterbaum, da kann er tun und lassen, was er will, aber er kann nicht in ein fremdes Home Directory zum Beispiel reinmachen. Wäre eine Möglichkeit. Dann hätte jeder virtuelle Rechner einfach seine eigenen Dateien und da kann jeder dran rummachen, wie er lustig ist. Wenn er die kaputt macht, sein Problem. Das funktioniert, kein Problem, aber das Ende.
Ja? Also, das Problem ist ja, man kann Change Loop nicht so machen, dass man gar keine äußeren Dateien mehr sieht, weil man doch irgendwelche geteilten Dateien braucht, also so moderne Schicks braucht man wegen der Zusatzdaten zu denken. Und in der Praxis hat sich gezeigt, dass man eigentlich einen Change Loop nicht sinnvoll so konfigurieren kann, dass man aus dem nicht ausrechnen kann. Also das schützt vor Bedienfehlern, aber dagegen Change Loop als tatsächlich Sicherheitsmechanismus zu verwenden, würde ich stark argumentieren.
Also sicher ist es schon, das ist jetzt nicht das Problem.
Ja, also Escapes funktionieren auf fast jedem modernen System, kriegst du manchmal schon nicht so konfiguriert, dass du nicht rauskommst.
Du kriegst sie so konfiguriert, dass du nicht rauskommst, du hast nur das Problem, du brauchst was von außen, ja, also damit alles funktioniert. Also und wenn du das mit rein konfigurieren willst, dann haut es meistens nicht mehr hin. Ja. Ja, und in unserem Zusammenhang hier bringt uns eigentlich auch nichts, weil dann hat natürlich immer noch jeder virtuelle Rechner seine eigenen Dateien und wenn das dann ein Gigabyte ist, dann hat halt jeder immer noch sein Gigabyte. Das war ja eigentlich das, was wir kriegen wollten. Da wäre es eine Idee, dass man sagt, naja, dann shared man praktisch die Systemdateien und Systemdirektories, macht sie aber read-only. Könnt ihr euch vorstellen, dann hat jeder zwar Zugriff auf alles, aber so Sachen wie etc und Bean und so, die sind read-only. Ihr kennt das, kann man im Prinzip ja bei einem normalen Linux auch so machen, man mountet sich bestimmte Bereiche read-only. Dann kann man sie benutzen, man kann sie nur nicht ändern. Und das sind dann die sogenannten Immutable-Dateien, also so werden sie dann halt bezeichnet, wenn sie für alle gleich sind, aber read-only sind. Ja, jetzt gibt es natürlich in den Systemdateien Sachen drin, die man aber ändern muss. Beispielsweise in etc passwd, da muss ich schon meine Benutzer eintragen, sonst wird das nichts. Wenn die Dinge aber read-only sind, kann ich keine neuen Benutzer eintragen. Gut, was mache ich da? Und da macht man es dann so, das sogenannte Copy-on-Write. Man sagt einfach, die Systemdateien sind read-only, aber wenn ich schreibe, dann kopiere ich sie für den entsprechenden Benutzer und dann kriegt er auch Write-Rechte. Soll heißen, eigentlich sind die Systemdateien für alle gleich, nur wenn ein Benutzer eine ändert, ja, dann kriegt er eine Kopie davon und die kann er ändern. Dann ist fast alles gleich, bloß zum Beispiel die Passwortdatei hat jeder eine Kopie von. Eine eigene.
Ja, und so Dateien wie etc/passwd hat im Idealfall von Anfang an jeder seine eigene.
Okay, das ist der Spezialfall, klar.
Ich brauche nicht raus, dass es das auch für User auf dem System gibt, zum Beispiel.
Jo, okay, ne? Also ihr versteht, das ist der Witz der Sache, dann würde ich, sagen wir mal, 99% der Systemdateien sharen, soll heißen, ich brauche auch keine Kopie davon, ich brauche nicht entsprechend viel Platz und der ganze Systemkram, also Linux-Welt sind ja, so Größenordnung 500 MB oder so, statt die jetzt 1000-mal vorrätig zu haben, haben wir sie jetzt einmal plus ein bisschen kopiertes Zeugs, was aber relativ wenig ist. Jo, was kann man in der Linux- oder Unix-Welt allgemein machen? Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr wollt jetzt den Rechner vermieten, aber die Programme, die auf diesen virtuell Private Servern laufen, die dürfen sich gegenseitig in keinster Weise beeinflussen. typischerweise Kommunikation zwischen zwei Prozessen auf einem Unix-System. Ja, da gibt es Methoden für, nennt sich IPC, Interprozesskommunikation. Ja, und die müssen wir jetzt verhindern. Fast. Innerhalb des Virtual Private Servers, da sollen natürlich die Prozesse miteinander reden können. Sonst kann der eine dem Drucker nicht sagen, mach mal. Aber zwischen diesen Instanzen, da darf jetzt keine Kommunikation herrschen. Jo, was gibt es an IPC-Methoden? In der Unix-Welt einmal Shared Memory, Semaphoren, Messages, Pipes, Named Pipes. Wie machen wir das? Ja, standardmäßig kann man die halt so mit Create Shared Memory anlegen, mit Destroy Shared Memory wieder weglöschen. Da müsste man jetzt in den Linux-Kern, der unten drunter liegt, irgendwas einbauen, dass er einmal guckt. Ja, wenn der vom Virtual Private Server 3 so ein Ding anlegt, dann darf auch nur Virtual Private Server 3 auf das Ding zugreifen. Ja, normalerweise haben die Dinger, die man da anlegt, immer Nummern oder Namen, also Named Pipe, wie der Name sagt, Namen. Die ganzen anderen IPC-Dinger, also Shared Memory, Semaphoren und so, die haben IDs. Boah, was machen wir mit den IDs? Die IDs müssen jetzt eindeutig werden im Sinne von, ja, gehört zum Private Server sowieso oder gehört zu Private Server sowieso. Soll heißen, man muss eigentlich eine Nummer davor hängen. Dranhängen. Also die Nummer von dem Server noch zu dieser ID dazu tun. Dann würde das funktionieren. So ähnlich gilt es für Prozesse. Ihr wisst, Prozesse kann man starten, dann kriegt man die Prozess-ID. Man kann sie stoppen mit einem Kill, dann übergibt man dem Kill die Prozess-ID und dann ist der Prozess wieder weg. Das soll natürlich jetzt nicht von einem Private-Server zum anderen Private-Server funktionieren. Ich soll nicht von meinem Nachbarn den Webserver abschießen können. Ja, was müssen wir jetzt mit den Prozess-IDs machen? Gleiche Idee, muss eine Nummer davor. Ne? Der Prozess gilt nur für Virtual Private Server 13. Jo, dann kann man entsprechend Dienste starten, kriegt eine Prozess-ID, mit der kann man den Dienst auch entsprechend wieder stoppen. In der Unix-Welt muss man natürlich jetzt sagen, ja, wenn man diese Daemons starten will, dann braucht man auch jemanden, der es tut. Standardmäßig macht das der Init-Prozess, also der Initiale. Ja, jetzt haben wir natürlich mehrere Private-Server, dann braucht auch jeder Private-Server seinen Init-Prozess. Dummerweise in der Linux-Welt muss das Ding immer die Nummer 1 haben. Wie machen wir das? Es kann ja jetzt nicht mehrere Prozesse mit der Nummer 1 geben. Die Idee war immer eine Nummer davor kleben, aber dann ist es nicht mehr die 1. Na doch, man kann schon die Nummer davor kleben. Man muss die davor geklebte muss man dem Benutzer nur verheimlichen. Ja, und wenn der jetzt einen Kill 13 aufruft, dann muss man gucken, auf welchem Rechner bist du denn. Ach, du bist im virtuellen System 5, dann muss man sozusagen die 5 dazu kleben und dann die 513 killen. Dann geht's. Ja, und dann kann entsprechend auch jeder Benutzer seinen Init stoppen, starten, restarten, zum Beispiel beim Booten. So, jeder Admin soll neue Accounts anlegen, löschen können. Logisch, haben gesagt, wir haben eine etc/passwd für jedes System, kein Problem. Jeder kriegt eine Kopie, die er ändern darf. Das hilft aber nur bedingt, weil jetzt kann natürlich auf dem virtuellen Server 3 kann jemand den Namen Hallo anlegen, den Benutzer Hallo. Das kann natürlich jemand anderes woanders auch tun. Aber der Hallo und der Hallo sind vielleicht zwei verschiedene. Oder einer legt den User mit der ID 13 an, mit dem Namen Hallo, und einer sagt Hallo, einer sagt auch 13 gibt's, aber der heißt nicht Hallo, sondern Egon. Aber wer ist jetzt die Nummer 13? Ja. Auch da wieder vor die User-ID entsprechend einen Präfix claimen. Ja. Also die Idee ist immer wieder die gleiche. Alles, was irgendwie eine ID hat innerhalb des Systems, kriegt noch eine ID für die Systemnummer dazu. Jo, was brauchen wir noch? Wenn wir dann 1000 Webserver anbieten wollen, dann brauchen wir auch 1000 Netzwerkkarten. Eigentlich. Ne, weil jeder Webserver hat ja eigentlich seine Netzwerkadresse, über die er erreichbar ist. Ja, und er muss auch eine eigene Adresse haben. Warum? Also standardmäßig habt ihr euer großes, weites Internet und da hängen die einzelnen Rechner dran. Und in jedem Rechner läuft ein www-Server und der hat die Portnummer 80. Und hier läuft ein Webserver, auch der hat die Portnummer 80. Die haben alle die Portnummer 80, standardmäßig. Ja, wie kann man sie unterscheiden? Man kann sie eigentlich nur unterscheiden anhand, was weiß ich, hier in der Uni 131, 188, 1, 3, glaube ich, ist der Webserver von der Uni. Das gleiche mit, sagen wir mal, 1, 0, ne, was haben wir hier? 43, C. Ist, glaube ich, der Webserver von der Informatik 4 und so weiter. Also erkennen tut man die Webserver immer an der IP-Adresse vom Rechner plus der Portnummer von dem Dienst.
Geht es nur daraus auch, dass man so Protocol-Hosting macht ohne eigene IP-Adresse? Muss mal bei der NAT-Umsetzung die Domainnamen auflösen. Das machen Leute. Also die billigste Form von Virtual Private Server heutzutage haben keine eigene IP-Adresse mehr.
Man kann sich da Dinge hinfummeln, ja.
Weil da ist die IP-Adresse so ganz gut auch teuer.
Ja. Okay, da werde ich mal nicht drauf eingehen. Nothing und so, das brauchen wir jetzt hier nicht. Man kann es auch anders lösen. Wie lösen wir das? Also von der Idee her muss jetzt, wenn wir das natürlich jetzt alles, sagen wir mal, in einen großen Server packen, was muss der Server jetzt bereitstellen? Der Server muss jetzt einfach nicht nur auf eine Adresse lauschen, sondern er muss auf N Adressen lauschen. So viele Webserver, wie wir halt vermieten, so viele Adressen müssen wir, IPv4 unangenehm, aber von der Idee her, so viele müssen wir erstmal vergeben. Ja, und dann kann der Server angucken, ja, das war ein Päckchen für 4310. Dann schicken wir das an die virtuelle Maschine. Und wenn die verschickt, entsprechend umgekehrt, kriegt sie halt was hinten dran geklebt. Also da braucht dann jede virtuelle Maschine einen eigenen Satz von Internetadressen. Auch standardmäßig halt eine, mindestens. Und einen eigenen Satz von Internetports. Die Ports kann man natürlich wieder so machen. Ja, sie kriegen einfach wieder eine Nummer davor geklebt von ihrem entsprechenden, die Nummer von dem Server. Ja, was brauchen wir noch in unserem neu gebastelten Betriebssystem? Wir brauchen noch zusätzlich Möglichkeiten, neue virtuelle Maschinen zu starten bzw. zu stoppen. Das ist, ne, da bauen wir jetzt keine System Calls um, sondern da brauchen wir jetzt neue System Calls. Jo, wie sieht das Ganze aus? Das Ganze sieht dann so aus. Wir haben ganz normale Hardware, wobei dann in dem Fall wahrscheinlich ein bisschen dickere Hardware, damit dann auch die entsprechenden großen virtuellen Maschinen drauf laufen können. Wir haben darauf laufen ein Linux, standardmäßig, im Prinzip geht es aber mit jedem Betriebssystem. Und auf dem Betriebssystem laufen die einzelnen Applikationen, nur mit dem Unterschied zum normalen Linux, dass hier jetzt irgendwie so, ich sag mal, Barrieren eingebaut sind, dass die nicht über diese Grenze hinweg kommunizieren können. Ja, was muss man im Beispiel von Linux ändern? Weiß nicht, wer von euch kennt die Linux-Sourcen so ein bisschen? Ein bisschen mal reingeguckt, okay. Also letztendlich gibt es diese Subdirectories, die hier so blau davor stehen. Es gibt einen Architekturteil, der jetzt für Intel, für ARM, für Spark unterschiedlich ist. Was brauchen wir da? Da brauchen wir einen neuen System Call, um neue virtuelle Maschinen starten und stoppen zu können. Und wir müssen sogenannten Clone System Call einbauen für Kernel Threads. Ja, warum brauchen wir jetzt mehr Kernel Threads? Ja, wir brauchen Dinger, die irgendwie Inits werden können von neu gestarteten virtuellen Maschinen. Also wenn ich eine neue virtuelle Maschine starte, brauche ich ja einen Init-Prozess und der muss irgendwo herkommen. Ja, dann nehmen wir halt so einen Kernel-Thread, der klont sich und läuft dann los als Init. Ja, wir brauchen einen neuen Treiber, dieses sogenannte V-Root-Device, eine virtuelle Root. Ja, wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass jede virtuelle Maschine ein echtes Root-Directory hat, sondern wir wollen ja klonen, also wir wollen, oder sharen. Jeder Rechner soll eigentlich das globale Root-Directory sehen und nur gegebenenfalls eine Kopie davon kriegen. Das ist halt ein neues Device, dieses virtuelle Root-Ding. Im Dateisystem, File-System-Bereich, da brauchen wir jede Menge neue Rechteüberprüfungen. Also wenn ich eine Datei anlegen will, dann generell wird überprüft, ob ich in dem Directory schreiben darf, lesen darf und so. Das muss man natürlich jetzt hier anders machen, weil es natürlich beispielsweise die User-IDs jetzt zwischen den verschiedenen virtuellen Maschinen mehrfach gibt. Da muss man immer diese Überprüfung noch machen, ob das auch der gleiche Domain jeweils ist. Ja, im Include-Bereich, das sind dann diese X-ID. Dieses X steht jetzt als ID von der virtuellen Maschine. Diese X-ID-Dinger, die müssen in mehrere Strukturen mit rein, also beispielsweise in die sogenannte User-Struktur vom Prozess. Da steht dann eben nicht nur die User-ID drin, sondern auch noch diese X-ID, ja, aus welchem virtuellen Maschinenbereich komme ich denn jetzt. Jo, IPC haben wir gesagt, auch da müssen entsprechend diese IDs davor geklebt werden. Im Kernel-Bereich, da müssen wir einmal aufpassen, dass die Prozesse sich nicht gegenseitig sehen. Also im Kernel-Bereich, das sind so Sachen wie Fork und Kill. Also mindestens beim Kill muss ich die entsprechende Überprüfung wieder einbauen. Logischerweise braucht die, und das ist jetzt auch ein bisschen komisch, jeder Rechner braucht eine eigene Uhr. Mindestens eigene Timer, eigene Uhr, kann man noch drüber streiten. Eigentlich soll die Uhren ja wohl hoffentlich für alle gleich gehen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, es könnte natürlich ein Root auf die Idee kommen, seine Uhr verstellen zu wollen. Warum auch immer. Also entweder muss man es ihm verbieten oder man muss ihm halt eine eigene Uhr zur Verfügung stellen. Ja, im Memory-Management-Bereich brauchen wir neue Ressourcen-Checks. Ressourcen-Checks insofern, fällt da einem jemandem was ein? Was müssen wir da checken? Also was, das hatten wir bisher noch nicht. Bisher haben wir virtuelle Maschinen gestartet und die hatten einen bestimmten Bereich Platte und sie hatten einen bestimmten Bereich Speicher und den konnten sie verwalten, wie sie lustig waren. Jetzt haben wir natürlich, wenn man sich das hier anguckt, eigentlich ja nur noch einen Speicher, den sie alle gemeinsam verwalten. Jetzt könnte natürlich irgendein Dödel auf die Idee kommen und in seiner virtuellen Maschine 1000 Prozesse starten wollen, die ganz viel Speicher brauchen. Dann haben die parallel laufenden virtuellen Maschinen keinen Speicher mehr. Also an der Stelle muss man ein bisschen aufpassen, wie auch immer man das macht, dass man sagt, eine virtuelle Maschine darf nie mehr als 20% vom dicken Server benutzen. Oder dass man sagt, sie darf es mal kurzzeitig benutzen, aber danach schießen wir die Prozesse ab, wenn sie zu lange laufen. Das kann man sich dann noch überlegen. Jo, und im Netzwerkbereich haben wir gesagt, da müssen jetzt die neuen IP-Adressen mit rein, dass jede virtuelle Maschine irgendwie eine eigene Netzwerkadresse sieht. In Summe ist das zwar, ja, sind es Änderungen an vielen Stellen, aber es sind vergleichsweise einfache Änderungen. Jo, das, was am eigentlich kompliziertesten ist, das ist diese Ressourcenverwaltung. Das ist das, was jetzt auch neu ist. Ne? Normale virtuelle Maschinen verwalten ihre Ressourcen, die sie komplett übergeben gekriegt haben. Und wenn sie das ordentlich machen, dann ist es okay. Wenn sie es falsch machen, machen sie es halt falsch. Das ändert aber nichts daran, dass der Server, wo die virtuelle Maschine drauf läuft, davon unbeeinflusst ist. Das sieht jetzt hier ein bisschen anders aus. Hier müssen wir jetzt ja aufpassen, irgendwie, dass jede virtuelle Maschine nicht zu viel CPU-Zeit verbraucht. Ja, wenn dann eine virtuelle Maschine irgendwie amok läuft und zigtausende von Prozessen startet, die alle irgendwie nur eine Endlosschleife laufen lassen, ja, dann kommen die virtuellen Maschinen, die anderen, nicht mehr dran oder kaum noch dran. Das soll nicht sein. Genauso dürfen die einzelnen virtuellen Maschinen natürlich nicht zu viel Speicherplatz brauchen, Hauptspeicher, und sie dürfen nicht zu viel Dateisystemplatz verbrauchen. Ja, irgendjemand Ideen, wie man das konfigurieren könnte oder überhaupt mal Ideen, wie man das beschränken könnte?
Naja, bei der CPU-Zeit einfach so ein Standard-Scheduling-Verfahren, Round-Robin oder so. Da schaut man halt, dass jeder mal gleich viel Zeit bekommt.
Das musst du noch präzisieren. Ich kann dir nämlich ein Beispiel sagen, wo das nicht hinhaut.
Okay.
Also sagen wir mal, du hast eine virtuelle Maschine mit drei, den Server mit drei virtuellen Maschinen und du hast eine Prozessliste, der hat so viele und der hat einen und der hat einen. Wenn du jetzt Round Robin machst, dann darf der mal, dann darf der mal und der und der und der und der und der und der und dann kommt der wieder dran.
Ja, okay, also von jedem halt einer.
Ja, also Round Robin nicht im Sinne von Prozesse, deshalb meinte ich das
ja,
auch.
Ja, genau, also Round Robin im Sinne von also User.
Oder virtuelle Maschine.
Ja, genau.
Ja.
Ja, dafür kann man ja im Prinzip einfach diese Process Groups, die Linux hat, hernehmen, wo man eh schon so einen Mechanismus hat, den Scheduler zu sagen, hey, alle die Prozesse teilen sich quasi einen Zeitscheinkontingent.
Ja.
Und dann muss man halt mit Process Groups auch auf diese Namespaces erweitern, die man jetzt hier eingeführt hat.
Genau. Also, das ist die Idee. Muss man halt aufpassen als Admin, dass man dann diese Gruppen einrichtet oder dass man in dieser Betriebssystem-Virtualisierung das irgendwie mit reinfummelt. Wie machen wir das mit Speicher? Also man muss ja immer sagen, man möchte natürlich, wenn man das vermietet, jetzt sagen wir mal, man hat einen dicken Server und man möchte an 1000 Leute vermieten, man möchte natürlich, dass jeder, der was mietet, das bestmöglich nutzen kann. Also wenn jetzt beispielsweise die zwei jetzt gar keine Prozesse haben, dann soll schon die gesamte Rechenzeit an denen gehen. Man könnte natürlich auch sagen, der kriegt ein Drittel, der ein Drittel, der ein Drittel. Und wenn die ihr Drittel nicht brauchen, dann machen wir gar nichts. Das geht, logischerweise. Aber natürlich wäre es schöner, dass man dann denjenigen dann hier halt mal die Rechenzeit zur Verfügung stellt, wenn sie dann da ist. Wie schaut das mit Speicher aus? Speicher ist nicht ganz so einfach. Bei CPUs, da kann man ihnen die CPU mal schnell wieder wegnehmen. Ja, also der darf die ganze Zeit rechnen, wenn er lustig ist, aber wenn der auch mal will, dann kriegt er Vorrang. Ja, also dann teile ich, was weiß ich, der kriegt die Hälfte und der die Hälfte und der kann sich das selber nochmal verteilen. Bei Speicher sieht es ein bisschen anders aus, wenn der sich den gesamten Speicher gekrallt hat, dann haben wir für den nachträglich nichts mehr da. Und wir können dem jetzt nicht auch einfach sagen, hier komm, gib mal Speicher her. Das vertragen die meisten Programme nicht so, wenn ihr Speicher plötzlich weg ist.
Ja, eigentlich möchte man ja jedem Nutzer oder jedem Kunden gewissen Mindestspeicher zusichern.
Aha.
Aber auf der anderen Seite würde man ja die Ressourcen auch schon nutzen.
Aha.
Das heißt, wenn man die
ja.
Da könnte man sagen, du hast mindestens ein halbes Gigabyte und wenn es gut läuft, zwei. Kann ja auch ein Geschäftsmodell sein.
Also, ja.
Muss man vielleicht einfach richtig forciertes Swapping haben, dass man tatsächlich dadurch Speicher entziehbar macht.
Ja, weil insofern kann man auch in der Linux-Welt ja Speicher entziehen. Okay. Also nicht echt entziehen, aber man kann ihn auslagern. Okay, wie würde man das mit dem Swapping oder mit dem Paging machen? Also beim Paging sagt man ja auch, man lagert Daten aus, aber von welcher virtuellen Maschine lagere ich jetzt wie viel aus? Ja, und da könnte man dann irgendwie was machen, dass man sagt, ja, der kriegt ein Drittel Hauptspeicher, der kriegt ein Drittel Hauptspeicher. Der kriegt ein Drittel Hauptspeicher und sie kriegen jeweils noch ein Drittel Hintergrundspeicher. Und dann kann man natürlich gegebenenfalls sagen, ja, wenn der zurzeit gerade nichts braucht, dann können wir das rausnehmen und dann kriegen sie jeweils die Hälfte. Da muss man natürlich beim Paging dann aufpassen, ja, ne, dass man dem oder dem anderen dann jeweils nicht zu viel gibt. So, und wie schaut es mit Dateisystemplatz aus? Boah, das kennt ihr aus dem ZIP-Pool, da habt ihr irgendwie eure Quota, immer wieder lästigen Quotas, aber das funktioniert natürlich standardmäßig out of the box in jedem normalen Linux-Unix-System. Das kann man da genauso machen.
Also was halt, die sollten irgendwie unberechenbar ist, wie sich Quota bei Schreiben verhält, weil man dieses Copy on Write hat. Weil es halt relativ unintuitiv ist. Also man hat hier irgendwie so Platz und mehr jetzt verändere ich die Bits und oh, das habe ich weniger.
Aber ist, wenn man es im Hintergrund verstanden hat, wie das funktioniert, dann ist es irgendwie logisch. Ne?
Ja, aber das ist halt immer noch irgendwie so, diese ganzen Tools, die einen freien Speicher anzeigen, in welchen Szenarien alle nicht mehr funktionieren.
Doch. Du kannst dir vorher den freien Speicher anzeigen lassen, du kannst ihn hinterher anzeigen lassen, dass das Ändern einer Datei jetzt plötzlich mehr Platz braucht, das kann man ja verstanden haben und dann ist es irgendwo auch wieder logisch. Auch wenn es natürlich anders ist in einer nicht virtuellen Maschine. Jo, gut, wie schaut das aus, wenn man das so macht? Das haben wir jetzt gerade noch. Der Vorteil ist, man hat natürlich einen gigantisch kleinen Overhead. Der ist mehr oder weniger, sage ich mal, nicht merkbar. Also wenn ihr dann so einen gut angepassten Linux-Kern habt, ja, was ist an Änderungen drin? Änderungen sind hier, haben wir gerade gesehen, so ein bisschen beim Ressourcencheck. Aber das hält sich natürlich auch in Grenzen. Da muss man nur einmal gucken, ist er über die Ressourcen drüber, ja oder nein? Wenn nein, dann darf er machen. Wenn ja, Fehlermeldung, fertig. Und ansonsten müssen wir von diesen IDs, User-ID, Prozess-ID und so, müssen wir halt statt einer 32-Bit-Zahl eine 64-Bit-Zahl überprüfen. Ja, mei, das geht schnell. Ressourcen kann man schön sharen. Also gesamte Root-Dateisystem ist normalerweise 1:1 für alle gleich. Dementsprechend brauche ich fast keinen Platz. Ich brauche einmal mein System. Das braucht natürlich sein Gigabyte oder was. aber das kann ich dann 1000 Mal vermieten und ich brauche immer noch 1 GB, nicht mehr. Ein paar Byte noch fürs etc. Parsec.
Wenn wieder sozusagen eine virtuelle Maschine ein System-Update macht.
Da kommen wir gleich drauf. Das ist eine doofe Idee. Das ist eine ganz doofe Idee. Hm? Das kommt gleich auf der nächsten Folie oder sowas. Irgendwo habe ich das noch. Jo, jeder Server braucht da, also jetzt im Sinne von Webserver, der braucht eigentlich nur noch 100 MB, nämlich eigentlich nur noch für die eigentlichen User-Daten. Also das, was der Webserver wirklich ausliefern soll und noch so ein bisschen Kleinkram außenrum, was weiß ich, etc., Passwd und vielleicht noch ein paar Bilder und ne, so ein Zeugs. Aber das ist vernachlässigbar normalerweise. Und jeder laufende Server braucht im Hauptspeicher, ja, was braucht er an Platz? Die geladenen Programme, die sind im Buffer-Cache, die werden den Prozessen nur reingemappt. Ja, und wenn es immer der gleiche Webserver ist, dann wird er halt nur, also dann liegt der Webserver einmal im Buffer-Cache und wird natürlich dann jedem Webserver-Prozess reingemappt. Aber das ist nur eine Page-Tabelle, hier ist das nichts. Andererseits hat natürlich jeder Webserver irgendwie eine Liste, wo er seine Verbindungen abspeichert, die er gerade hat. Sprich, er hat noch Daten. Die Daten sind natürlich für jeden Webserver unterschiedlich. Auch im Stack-Bereich hat er und so. Aber das ist vergleichsweise nichts. Ja, dann braucht jeder Webserver, ich habe es mal hingeschrieben, so Größenordnung 1 MB Hauptspeicher. So, wenn ihr jetzt einen Rechner habt, so einen typischen Mainframe, irgendwas, der dann vielleicht 64 GB hat, dann könnt ihr euch ausrechnen, dann könnt ihr 64.000 virtuelle Maschinen vermieten. Da lässt sich gegebenenfalls Geld mitmachen. Jo, und jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Die Nachteile werden jetzt, ihr seht das, mit jeder virtuellen Maschinenvariante, die wir haben, werden die Nachteile größer. Allerdings wird auch mit jedem, was ich euch zeige, immer der Overhead kleiner. Das ist immer so ein Trade-off, kann man sich überlegen. Wenn ich kein Overhead, dann habe ich zack, voll Nachteile. Wenn ich keine Nachteile haben will, dann wird der Overhead wieder größer. Jo, was sind die Nachteile? Problem ist natürlich, wir haben für alle virtuellen Maschinen das gleiche Betriebssystem. Da geht nur ein Linux oder ein Windows oder ein, keine Ahnung. Da müssen alle Benutzer mit einverstanden sein. Ich kann jetzt nicht einen Windows-Server, einen Linux-Server, einen BSD-Server vermieten. Das funktioniert nicht. Ja, Beschränkung des Ressourcenverbrauchs haben wir uns angeguckt. Die ist ein bisschen kompliziert. Also gerecht kann man das nur bedingt machen. So, du hast vorhin angedeutet, da kann man verschiedene Verkaufsmodelle sich überlegen, was man dann so anbietet. Ne? So mindestens so viel, höchstens so viel. Wahrscheinlich so viel bis zu. Ja. Ja, jeder Admin kann man sagen, kann nur eingeschränkt booten. Und jetzt kommen wir in deine Update-Problematik. Ich kann natürlich als Benutzer nicht rebooten. Ja, wenn ich reboote, dann rebooten alle. Das sollte man nicht tun. Was natürlich aber doof ist, wenn jetzt irgendwie jemand merkt, oder der Webserver-Vermieter, wenn der merkt, oh, mein Linux-Kern, den ich habe, der hat eine Macke, wir müssen updaten. Ja, dann kann er natürlich updaten, aber dann muss er natürlich auch den Linux-Kern neu booten. Da ist aber jemand anderes vielleicht gerade gar nicht mit einverstanden, weil sein Webserver gerade wichtige Kundenaufträge annimmt. Also da schwierig. Das gilt im Prinzip natürlich auch, so wie du gerade gesagt hast, für das Update von einem Webserver selber oder von einem LS-Programm oder von der Shell. Wenn der Super-Admin ein Update macht, ist okay. Wenn ein Benutzer ein Update macht, da hast du ja gerade drauf angespielt, dann ändert er natürlich alle Systemdateien, sprich mit Copy-on-Write hat er plötzlich den gesamten Mist selber an Bord. Was er vorher immer schön benutzt hat von seinem Vermieter. Wenn er das updatet, hat er eine eigene Kopie. Dann hat er plötzlich 1 GB mehr. Das wollen wir eigentlich verhindern. Insofern muss man da sagen, einzelne Benutzer dürfen nicht updaten. Das geht dem System, dem Prinzip gegen. Ja, und der letzte Punkt, man muss in den Kern Abschottung einbauen. Das muss man für jeden Kern neu machen. Auch für jede Kernversion neu machen, gegebenenfalls. Und wenn man es jedes Mal neu machen muss, dann ist das meistens auch natürlich ein bisschen unsicher. Ja, vielleicht habe ich jetzt bei einem Update von Kern, keine Ahnung, 3.1.15 nach 3.1.16 ist vielleicht ein System Call dazugekommen, den ich nicht gemerkt habe. Und wenn ich da jetzt die rechte Überprüfung nicht entsprechend angepasst habe, dann gibt es einen System Call, mit dem ich irgendwie an andere Prozesse drankomme. Und das zu überprüfen, ob die Löcher alle gestopft sind, schwierig. Jo. Sorry. Ihr kennt das schon. Jo, gibt es noch Fragen? Okay, dann danke ich euch fürs Mitmachen, da gewesen sein. Dankeschön, wir sehen uns Freitag wieder.